wo kann ich es auf gut Deutsch so richtig verkacken?
Im Wesentlichen geht es bei beiden Ebenen darum, dass Deutschland dir nicht mehr an Karren fahren kann. Natürlich, dass du auch im Ausland jetzt niemand dir an Karren fahren kann.
In der Praxis kannst du ja auch als Perpetual Traveler vielleicht Glück haben.
Da gibt es zwei Passagen im Gesetz. Das sind einmal die Inlandsinteressen und einmal diese Definition einer Betriebsstätte, die in meinen Augen noch nicht höchstrichterlich entschieden sind. Dass wir einfach nicht sagen können, ist es jetzt wirklich illegal oder ist es legal.
Willkommen bei Entscheidung Auswanderung.
Du triffst im Leben drei große Entscheidungen. Mit wem verbringst du es? Wie verdienst du dein Geld? Und wo willst du leben?
Wir geben dir ein vollständiges und ehrliches Bild der steuerlichen, unternehmerischen und emotionalen Konsequenzen einer Auswanderung.
Damit du die richtige Entscheidung triffst.
Hallo Michael.
Servus Florian.
Wenn ich auswandere, ich habe mich entschieden, dann muss ich in Deutschland noch einige Dinge beachten, Wegzugsbesteuerung und so weiter, darüber haben wir schon mal gesprochen, ich kann in Deutschland einiges falsch machen. Ich vermute, dass ich aber auch im Ausland einiges falsch machen kann, das mir richtig auf die Füße fallen kann.
Exakt.
Was ist das? Wo kann ich es auf gut Deutsch so richtig verkacken?
Ja. Damit deine Auswanderung rechtssicher und auch langfristig stabil ist, brauchst du im Ausland auch ein, ja, ich nenne es steueroptimales Setup. Und das besteht im Wesentlichen aus zwei Bereichen. Einmal musst du anschauen, was bei dir persönlich als natürliche Person zu beachten ist, damit das eben sitzt. Und das Zweite ist, dass dein Unternehmen eben auch entsprechend aufgestellt ist, dass es da auch keine Angriffspunkte gibt. Im Wesentlichen geht es bei beiden Ebenen darum, dass Deutschland dir nicht mehr an Karren fahren kann und dir sagen kann, okay, da haben wir noch eine beschränkte oder erweitert beschränkte Steuerpflicht und du hast hier und das und jenes falsch gemacht und deswegen besteuerst du das, das und das noch alles in Deutschland. Nachrangig, aber auch in bestimmten Fällen relevant ist natürlich, dass du auch im Ausland jetzt niemand dir an Karren fahren kann. In der Regel ist es, wenn da noch ein weiteres Land im Spiel wäre, dass du sagst, ich bin doch in Land A mit meiner Firma, aber irgendwie bin ich zu viel in Land B und dann möchte Land B auf einmal auch wieder besteuern. Das wäre natürlich auch ungünstig.
Mhm. Okay, was mache ich jetzt?
Dann gehen wir jetzt rein und schauen uns die beiden Sphären an.
Ja.
Und das würde ich auch wieder mal initial definieren. Und dieses Verständnis, was ich jetzt definiere, ist, wenn man das einmal steuerlich verstanden hat, dann ist es auch in Deutschland viel leichter, alles nachzuvollziehen. Wir haben einmal, und wir müssen eben klar trennen zwischen Unternehmen und als dir als natürliche Person. An dir als natürliche Person hängt alles, was irgendwie auch sonstige Einkünfte sind, Dividenden, ja, Zinsen, ja, Gehalt und so weiter. Das hängt alles an dir, ja, dein privates Vermögen. Und da gibt es die Begrifflichkeit, das nennt sich Ansässigkeit. Und da kann es nur eine geben, zumindest im Kontext mit Doppelbesteuerungsabkommen. Die Ansässigkeit...
Weil es dieses Highlander...
Ja, dieses Highlander-Prinzip, ja, haben wir an vielerlei Stelle, aber im Grunde, ja, genau in dem Kontext,
ja,
weil wir einfach sagen, okay, was ist das Wunschszenario bei einer Auswanderung? Du wanderst am 30.06. aus und beendest deine unbeschränkte Steuerpflicht. Unbeschränkte Steuerpflicht heißt, in Deutschland musst du dein Welteinkommen besteuern. Das möchtest du nicht mehr. Mhm. Und dann wanderst du am 1.07. im Ausland ein und begründest dort deine unbeschränkte Steuerpflicht. Dann ist es relativ klar, Switch aufs Ausland. Das Ausland darf dann nach lokalen Gesetzen besteuern. Und du bist dort ansässig. Und das ist auch meine grundsätzliche Empfehlung, dass du als natürliche Person im anderen Land ansässig wirst, einen steuerlichen Wohnsitz hast, du hast einen gewöhnlichen Aufenthalt, hast einen Lebensmittelpunkt, hast all diese Buzzwords, wo es überall Highlander-Prinzip gibt, wo es nur einen geben kann. Im Zweifelsfall greift da eben das Doppelbesteuerungsabkommen, wenn es eins gibt, und würde dann sagen, falls du irgendwie in Deutschland irgendwas ungeschickt gemacht hast, du hast deine Wohnung behalten, du bist, weiß ich nicht warum, auch immer noch unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland, aber wenn du trotzdem im anderen Land als ansässig gilt, dann verliert trotzdem Deutschland im wesentlichen Umfang dein Besteuerungsrecht. Und das ist ja so ein bisschen...
Okay, das heißt jetzt, es gibt jetzt zwischen der Schweiz und Deutschland ein Doppelbesteuerungsabkommen. Ich wandere zum 30.06. aus. Ich habe aber irgendwie nicht aufgepasst und unseren Podcast nicht gehört und weiß deswegen nicht, dass ich meine Wohnung wirklich aufgeben muss und dass ich da nicht den Schlüssel behalten kann. Und das habe ich jetzt verpennt. Ich habe die Wohnung noch, ich habe den Schlüssel noch, aber ich habe auch jetzt meine Wohnung in der Schweiz und da wohne ich und da bin ich und da bin ich auch gemeldet. So. Und yes, jetzt kann Deutschland, das deutsche Finanzamt das merken und sagen, du hast noch deine Wohnung hier. Und
sagt, das heißt, du kann es merken, ich würde dir dringend empfehlen, es anzugeben, weil wenn du den falsche, unvollständige Angaben machst, Steuerhinterziehung.
Yes. Okay, wie auch immer, aber die können dann kommen und ich kann sagen, ja, hättet ihr gerne, gell? Guck mal, meine Wohnung in der Schweiz, mein gewöhnlicher Aufenthalt ist in der Schweiz, ich bin hier angemeldet, ihr könnt mich mal, Doppelbesteuerungsabkommen, fuck you. So, ist das so?
Schweiz ist leider echt ein ungünstiges Beispiel. Verdammt. Mit fast jedem anderen Land, wo wir ein, und das ist jetzt ganz wichtig, Doppelbesteuerungsabkommen haben. Wäre es so, in der Schweiz hat dieses Doppelbesteuerungsabkommen eine Besonderheit, dass in bestimmten Fällen, und das ist in der Regel immer gegeben, wenn ein Unternehmer in die Schweiz auswandert, das Doppelbesteuerungsabkommen erst ab dem sechsten vollen Jahr in der Schweiz greift. Ja, deswegen schlechtes Beispiel, aber wenn wir es jetzt selber mit Österreich machen, wäre es ein Stück weit so. Ich glaube, wir müssen uns dann nochmal die einzelnen Einkünfte anschauen, aber zum Beispiel Dividenden, Zinsen und so weiter, hätte das andere Land Österreich das primäre Besteuerungsrecht, ja, und nicht mehr Deutschland. Wichtig, nur wenn wir Doppelbesteuerungsabkommen haben. Wenn wir keines haben, ist es Deutschland egal, dann besteuern die einfach Welteinkommen, weil du hast da noch eine Wohnung und selbst wenn du nur minimal Zeit in Deutschland hast und 300 Tage im Jahr in Dubai bist, die würden die Steuer aus Dubai anrechnen. Mhm. Aber in der Regel gibt es keine Steuer. Um was es am Ende des Tages geht, damit wir von einer rechtssicheren Auswanderung sprechen, solltest du als natürliche Person dir in der Welt ein Land wählen, das deine neue Base ist, wo du dich damit auch auseinandersetzt, was sind die Voraussetzungen, damit ich dort als unbeschränkt steuerpflichtig gelte, dann wanderst du dort ein, gründest dort deine Base, deine Substanz, bist dort in ausreichend Zeit vorhanden und dann giltst du als dort unbeschränkt steuerpflichtig. Das ist super wertvoll. Und da gibt es natürlich dann Nuancen. Grundregel darf sein, dass man in dem Land mehr als 183 Tage verbringen darf. Das ist dann weltweit so. Da würdest du dann in jedem Land als unbeschränkt steuerpflichtig gelten. Und dann gibt es eben auch Ausnahmen von dieser Regelung. Deutschland wäre eine Ausnahme. Da muss keine 183 Tage bleiben. Da reicht es, wenn du eine Wohnung hast. Mhm. Aber in den meisten Fällen ist das schon mit den 183 Tagen verknüpft. Mit Spanien zum Beispiel, da darfst du ja einen Finca haben. Und darf es dann auch eine gewisse Zeit sein. Portugal genauso. Nur, die würden jetzt noch nicht sofort sagen, du bist unbeschränkt steuerpflichtig.
Die würden machen wir die Deutschen wieder.
Machen ein Stück weit. Mehr machen schon auch andere Länder, aber ja, es gibt so ein bisschen unterschiedliche Regelungen. In der Schweiz sind es meines Wissens zum Beispiel 90 Tage. In Frankreich ist es, wenn das Land ist, wo du die meiste Zeit im Verhältnis zu anderen Ländern verbringst. Aber wir schauen uns ja primär auch die steuergünstigen Länder an und die haben diese Regel eigentlich alle nicht. Und dann gibt es zum Beispiel in Zypern, und deswegen ist Zypern halt so hochattraktiv, weil die ganz klar sagen, hey, uns reichen 60 Tage. Du musst natürlich deine Wohnung in Zypern haben, ja, aber es reicht uns, wenn du 60 Tage da bist. Und du darfst nirgendwo sonst unbeschränkt steuerpflichtig sein, 183 Tage sein. Mhm. In Dubai 90 Tage. Wohnung, Anstellung bei einer Dubai-Firma, 90 Tage da sein. In Malta grundsätzlich 183 Tage. Da steht aber auch im Gesetz, ja, du sollst dort einen Lebensmittelpunkt haben. Und den kann man, das ist halt jetzt nicht scharf definiert, das ist auch dieses Attraktive an Zypern, weil da scharf im Gesetz 60 Tage steht. Mhm. Malta würde ich sagen so 120 Tage. Mhm. Dann hast du das alles erfüllt.
Und halt nicht länger, dann noch irgendwo anders.
Nirgendwo sonst 183 Tage, sonst, ja, fliegt dir natürlich wieder alles um, ja, die Ohren. Und wenn du das erfüllst, dann hast du den ersten Schritt schon mal gemacht. Und das sind jetzt die zwei Aspekte, die du als natürliche Person anschauen musst. Ich bin schon mal in einem Land ansässig, habe dort meinen steuerlichen Wohnsitz und bekomme und kann das im besten Fall über ein Tax Residency Certificate, eine Ansässigkeitsbescheinigung, ein Steuerzertifikat nachweisen. Und das zweite Ebene dabei, und die ist jetzt ein Stück weit optional, weil ich natürlich jetzt nicht sage, es geht nur eine Auswanderung in ein Land mit einer Doppelbesteuerungsabkommen macht Sinn. Die zweite Ebene ist aber, Deutschland hat mit diesem Land ein Doppelbesteuerungsabkommen. Das sind alle EU-Länder und dann nochmal eine ganze Reihe Länder im Ausland, keine Steueroasen. Deswegen haben wir kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Panama, Paraguay, Seychellen, Dubai, so ein bisschen auch so die Länder, die auch durchaus mal relevant sind für Auswanderungsfälle. Aber nochmal, dieser steuerliche Wohnsitz ist so die erste Prämisse, der schon Sinn macht, vor allem, wenn wir jetzt uns gleich das Unternehmen anschauen. Dafür ist der entscheidend.
Ja.
Das DBA ist sehr, sehr hilfreich, aber das ist so eine Kirsche auf die Torte. Alles das klar. Kann sehr hilfreich sein, da müssten wir jetzt schon sehr tief in einzelne Einkunftsarten gehen. Das kann sehr hilfreich sein, aber es ist jetzt nicht so wichtig, dass es nur Sinn macht, in ein DBA-Land auszuwandern. Aber was du an der Stelle dann auch bitte mitnimmst, ist, wenn du in ein Land auswanderst, das kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland hat, dann musst du dir deine ganze Vermögenssphäre einmal konkret anschauen. Weil, einfaches Beispiel, wir spielen mal Zinseinkünfte durch. Zinseinkünfte sind in Deutschland nur beschränkt steuerpflichtig, wenn die besichert sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich leihe einem guten Freund 50.000 Euro, aber so ganz gut ist er auch nicht. Ich möchte gerne, dass er eine Grundschuld drauf einträgt. Also macht jede Bank. Mhm. Ganz normal. Dann wären die beschränkt steuerpflichtig. Ist eigentlich kein Praxisfall. Praxisfall ist, wenn der Schuldner der Zinsen in Deutschland ist. Das heißt, die VR-Bank Buxtehude, bei der lege ich auf mein Festgeldkonto 50.000 Euro an, bekomme da drauf, weiß ich nicht, 10% Zinsen, damit es der Michael schnell rechnen kann.
Das wäre schön.
5.000 Euro ja. Zinsen im Jahr, dann sind die erweitert beschränkt steuerpflichtig. Mit Zypern, Doppelbesteuerungsabkommen, verliert Deutschland das Besteuerungsrecht wieder und Zypern darf besteuern. Mit Dubai, kein Doppelbesteuerungsabkommen, bleiben diese 5.000 Euro in Deutschland erweitert beschränkt steuerpflichtig. Das ist jetzt ganz vereinfacht gesagt.
Als wenn ich noch etwas in Deutschland habe, zum Beispiel ein Bankkonto, wo ich Zinsen bekomme, ein Tagesgeldkonto, Wohnung auch, Miete.
Das ist eine andere Einkunftsart. Lass uns da nicht in die einzelnen Details gehen. Miete ist immer in Deutschland steuerpflichtig. Ja. Was ich nur damit sagen will, mit Zypern musst du dir, mit einem Land mit Doppelbesteuerungsabkommen, musst du dir über ein paar Sachen weniger Gedanken machen. Mhm. Mit Dubai, weil hast du ja wahrscheinlich schon geschlussfolgert, wie kriege ich diese 5.000 Euro, die ich in Deutschland versteuern muss, weil sie von der deutschen Bank kommen, von der deutschen Bank gezahlt werden, wie komme ich aus der Steuerpflicht raus?
Ja, schwierig wahrscheinlich.
Nein, Bankkonto im Ausland.
Ach so, ja gut. Aber da muss ich, das ist ja keine Kapitalertragssteuer.
Ich hau's zu Weiß, ich hau's zu Revolut, ich gehe zu einer Bank in der Schweiz, in Liechtenstein, wie auch immer. Mhm. Aber ich muss es wissen. Ja. Und am besten Fall vor der Auswanderung, damit ich diesen Switch vorher geschafft habe. Und das ist das, was ich noch mitgeben möchte, ist, dass die Auswanderung in ein Land mit Doppelbesteuerungsabkommen einfacher ist, um aus der deutschen Steuerpflicht wirklich rauszukommen, als in ein Land ohne Doppelbesteuerungsabkommen. Und diese Aspekte einfach mal mitnehmen. Steuerlicher Wohnsitz ist für Unternehmer in meinen Augen eine absolute Empfehlung. Doppelbesteuerungsabkommen ist die Kirsche auf der Torte.
Verstanden. Ja.
Und der dritte Aspekt, wenn ich dir noch reingeben darf, der ist dann aber automatisch miterfüllt. Du brauchst auch immer einen Compliance-Wohnsitz fürs Banking. Also für deine Bankkonten, Depots, Kreditkarten, alles mögliche, vielleicht auch noch ein paar Versicherungen, die du hast. Das ist übrigens auch der Grund, warum die ganzen Dauerreisenden, Perpetual Traveler, digitale Nomaden, irgendwann nach 2-3 Jahren immer irgendwo in der Welt schauen, dass sie irgendwie sich ein Setup bauen. Ob es dann irgendwie eine Wohnung in Dubai ist, ob es dann irgendwie eine Wohnung in Paraguay ist oder irgendwie ein Steuerzertifikat. Weil Stück für Stück werden die Banken dir kündigen. Weil du kannst, faktisch darfst du in unserer heutigen Welt ein Bankkonto nur haben, wenn du einen steuerlichen Wohnsitz irgendwo in der Welt nachweisen kannst. Deswegen musst du da irgendwann zurückgehen. Aber dieser Compliance-Wohnsitz, den du dafür brauchst, der ist ja automatisch da, wenn du auch einen steuerlichen Wohnsitz in einem bestimmten Land begründet hast.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage mit Perpetual Traveling, Digital Nomads, all die sagen, ja, ich will raus aus Deutschland, ich habe keinen Bock mehr. Ich will jetzt mal reisen, ich will jetzt mal frei sein, ich will jetzt mal unterwegs sein, ich habe jetzt gar keine Lust, mir jetzt schon wieder woanders mich anzumelden und dann da, ich will jetzt unterwegs sein. Ja, so. Gibt es eine Möglichkeit, das auch rechtssicher zu machen?
Als Unternehmer nein.
Okay.
Als Privatperson, Investor, weil, und das ist halt auch die Komplexität mit dem deutschen Steuerrecht, ich würde das jetzt sehr gerne sehr, sehr einfach erklären.
Ja, streng dich mal an.
Wir müssen, dann nehmen wir uns ein bisschen Zeit, aber wir müssen halt, wir haben 7 Einkunftsarten in Deutschland. Gut, wir streichen mal Land- und Forstwirtschaft weg. Dann haben wir noch 6 Einkunftsarten in Deutschland.
Okay.
Wir müssen uns die alle individuell anschauen. Wenn du kein Unternehmen irgendwie hast, also wenn du weder eine Kapitalgesellschaft noch ein Einzelunternehmen sonst wo in Deutschland irgendwo in der Welt hast, dann kannst du dieses Spiel als Perpetual Traveler steuerlich gut spielen. Dann haben wir gerade besprochen, dann brauchst du diesen Compliance-Wohnsitz. Auch dafür gibt es Lösungen, die sind jetzt vielleicht nicht 100% legal, zumindest gewisse Lösungen. Die sind aber jetzt steuerrechtlich, spielt es keine Rolle, sondern da geht es darum, dass du gegenüber der Bank was nachweisen kannst und eventuell gegen irgendwelche Geldwäschegesetze und gegen irgendwelche AGBs von irgendwelchen Banken verstößt oder sowas. Wenn du denen irgendwelche Angaben machst, die einfach nicht 100% stimmen.
Ja.
Aber Hauptsache, du hast ein Bankkonto. Steuerlich müssen wir uns bei privaten Vermögen, also ob du jetzt Zinsen bekommst, also Festgeld, Tagesgeld, ob du jetzt irgendwie Aktien hast, ETFs hast, Krypto ist jetzt noch ein bisschen Ausnahme, aber im Wesentlichen zählt es auch da dazu. Immobilien. Müssen wir uns ja nur die beschränkte und erweitert beschränkte Steuerpflicht in Deutschland nur, sage ich, ist auch nicht so ich einfach anschauen. Ich habe auch
gedacht, nur.
Aber da ist der steuerliche Wohnsitz im Ausland nicht entscheidend, sondern das können wir schon über andere Wege bauen. Mhm. Das Beispiel, was gerade war, ist super. Als Perpetual Traveler, du hast irgendwie 100.000 Euro und willst sie irgendwo auf ein Festgeldkonto packen. Die sind erweitert beschränkt steuerpflichtig, wenn der Schuldner in Deutschland ist. Trivial. Kein deutsches Bankkonto dafür nutzen. Und das gilt für ganz viele von diesen Einkünften, dass wir das so bauen können, dass wir dann aus der deutschen Steuerpflicht rausgehen. Mhm. Und manche Sachen spielt es auch überhaupt keine Rolle, wie wir es bauen. Wir kommen gar nicht aus der deutschen Steuerpflicht raus. Zum Beispiel, wenn du Mieteinkünfte in Deutschland hast, die sind immer in Deutschland steuerpflichtig. Mhm. Aber als Unternehmer, und dafür müssen wir wirklich eine separate Folge machen, wenn wir das mal bespielen wollen, kann die Community auch gerne entscheiden.
Ja.
Als Unternehmer, und da kommen wir jetzt nämlich zu der zweiten großen Aspekt, den wir jetzt in der Folge besprechen wollen, und das ist die Substanz deines Unternehmens, die Betriebsstätte. Und als Dauerreisender, der irgendwo in der Welt, ob das jetzt US LLC, Estland UI, Dubai LLC, Hongkong, Singapur Gesellschaften oder Kanada LP und weiß nicht was, UK Limited, was es alles gibt, was man relativ simpel als Briefkastenfirma eröffnen kann. Substanzlos, da ist nichts in dem Land. Hm. Es stellt sich die Frage, wo ist das dann steuerpflichtig? Die Idee dahinter ist, dass du in dem Land, wo das Unternehmen gründest, keine Steuern zahlst. Und das machen, also machen nicht alle Länder, weil die Regelungen ein bisschen unterschiedlich sind. Aber die Länder, bei denen das System funktioniert, die sagen, und das ist jetzt der zweite große Aspekt, Betriebsstätte, die sagen, bei uns, in unserem Land, wo du diese Gesellschaft gegründet hast, ist keine Betriebsstätte. Wir gehen davon aus, dass du die Einkünfte, die du erzielst, dort besteuerst, wo du die Betriebsstätte von dem Unternehmen hast. Und die ist in der Regel da, wo du Schritt 1 als natürliche Person deinen steuerlichen Wohnsitz hast. Weil du Director bist der Gesellschaft, weil du die Tätigkeit ausübst, weil du über diese Tätigkeit für die Gesellschaft eine Betriebsstätte begründest.
Okay, das heißt, ich muss das gerade für mich nochmal auseinander dividieren mit natürlicher Person und Unternehmen. Das heißt, wenn ich jetzt eine US-LLC gründe und über die dann meine Rechnungen stelle, dann ist es ja, glaube ich, so, dass die US-LLC erstmals zumindest bei nicht-amerikanischen Kunden keine Steuern verlangt, richtig? Auf der Unternehmensseite.
Die USA verlangen keine
Steuern. Die USA verlangen keine
Steuern. Genau, Entschuldigung. Genau. Die USA verlangen keine Steuern. Wenn, und das mit den US-Kunden, da muss man ein bisschen aufpassen, das ist dieser sogenannte Nexus, den die USA in ihren Steuergesetzen hat, ja.
Okay, so, das heißt, dann bin ich auf der Unternehmensebene, so bin ich schon mal fein raus. So, und jetzt ist dann die Frage, wo ist die Betriebsstätte, also wo wird quasi der Wert erbracht?
Ja, und das ist nochmal, weil wenn wir, und das sind die zwei Sachen, wenn du die verstanden hast im Steuerrecht, dann hast du wahrscheinlich ganz, ganz viel direkt verstanden, weil wir haben jetzt schon mal die natürliche Person angeschaut, da machst du dir in Deutschland keine Gedanken. Ich lebe einfach in Deutschland, ich bin unbestimmt steuerpflichtig, ich lebe irgendwo sonst, Welteinkommensprinzip, ich zahle voll Steuern in Deutschland. Sobald du auswanderst, kann das auseinanderfallen. Dann lebst du auf Zypern, bist da vielleicht 60 Tage, hast noch in Deutschland eine Wohnung, bist dann auf einmal auch noch in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, aber eigentlich willst du auf Mallorca leben, weil da ist deine Frau und deine Kinder in der Schule und gehst da auf einmal, bist da 200 Tage im Jahr. Mhm. Dann haben wir wirklich ein Problem, weil wir dann noch ein drittes Land. Also absolut vermeiden. Wir wollen nur ein einziges Land haben, wo wir unbeschränkt steuerpflichtig sind. Im Worst Case kann man noch mit zwei Ländern agieren, wenn man das dann mit der Ansässigkeit regelt und Doppelbesteuerungsabkommen. Aber das ist schon mal dieses eine Verständnis. Mhm. Und das zweite Verständnis zu haben, dass nur für diese unternehmerischen Einkünfte haben wir noch eigentlich was Ähnliches. Das ist die Betriebsstätte, die ist von der Grunddefinition oder von der Grundwirksamkeit das gleiche wie unbeschränkte Steuerpflicht Ansässigkeit. Nur die kann losgelöst von dir als Person bestehen. Wenn du jetzt Zinsen bekommst, dann ist es immer an dich als Person gebunden. Aber diese Betriebsstätte kann losgelöst von dir als Person bestehen. Und wenn wir jetzt einfach mal, jeder, der sich in Deutschland schon mit Steueroptimierung auseinandergesetzt hat, wird schon mal über das Thema Gewerbesteueroase gestolpert sein und sich die Frage stellen, ich lebe in München, aber kann ich nicht einfach in Grünwald mein Unternehmen anmelden und dann zahle ich dort 3% weniger Steuern. Ja, so einfach ist es nicht. Da muss auch die Wertschöpfung in Grünewald erfolgen, dort muss dein Büro sein, dort muss auch der Geschäftsleitung sein. Im besten Fall fährst du halt dreimal die Woche von München runter nach Grünewald und übst dort die Tätigkeit aus. Mhm. Auch in Deutschland sehen wir, dass das getrennt behandelt werden kann. Du lebst im München Zentrum und du hast dein Unternehmen in Grünewald.
Also einfach gesagt, als natürliche Person bin ich dort steuerpflichtig, wo ich lebe. als Unternehmen bin ich dort steuerpflichtig, wo ich arbeite.
Wo die Betriebsstätte ist, genau.
Ja. Und jetzt habe ich aber noch nicht verstanden, warum das da mit Perpetual Traveling, also dann müsste ja streng genommen, dann bin ich jetzt 3 Monate in Thailand, dann bin ich 3 Monate in Bali, dann bin ich 3 Monate in Dubai, dann bin ich 3 Monate in Zypern, so, und dann bin ich vielleicht nochmal kurz zu Weihnachten in Deutschland, dann müsste ja ganz streng genommen ich 3 Monate in Thailand Steuern zahlen, 3 Monate in Dubai, und weil ja dann die Betriebsstätte, als wenn ich jetzt ein Solo-Selbstständiger bin, ne, die Betriebsstätte ja dann die ganze Zeit wechselt. So ist es ja aber auch nicht. Und gleichzeitig, also da komme ich jetzt noch nicht ganz mit.
Was du beschrieben hast, wäre eine wandernde Betriebsstätte, und das ist in meinen Augen das fairste Steuermodell, was es geben könnte. Mhm. Ich würde das als globales Steuersystem aufziehen und einfach wirklich daran festmachen, wo die Wertschöpfung erfolgt. Mhm. Weil die globalen Gesetzgeber auf OECD-Ebene natürlich irgendwann verstanden haben, dass das nicht umsetzbar ist, wenn du da registrieren, da registrieren, da registrieren, wie viel Steuern ordne ich dazu, wie viel Steuern, das geht nicht. Also würde schon irgendwie gehen, aber wenn man sehr einfache Wege gibt, aber mit den Regeln, die wir aktuell haben, würde es nicht gehen. Mhm. Also sind die Schwellen, bis ein Gesetzgeber eine Betriebsstätte annimmt, relativ hoch. Wir reden da von Ständigkeit, es heißt in der Regel erst ab 6 Monaten. Und da merkst du bist auch schnell wieder in der normalen Steuerpflicht. Aber mit anderen Worten, wenn Siemens jetzt einen angestellten Geschäftsführer nach Österreich schickt und ihn dort irgendwas aufbauen lässt, ja, und der ist dort 5 Monate, fein. Wenn der dort 9 Monate ist, und für die deutsche Gesellschaft, für die eigentlich Geschäftsführer ist, in Siemens in Österreich wirkt und dort was aufbaut, dann würde diese deutsche Gesellschaft in Österreich eine Betriebsstätte begründen und dann ab dem Zeitpunkt, ab rückwirkend in dem Fall, aber würde dann Österreich auch besteuern dürfen. Also man hat da nicht den ersten Tag genommen, sondern hat sich die 6 Monate überlegt. Und deswegen fangen ja dann die Perpetual Traveler oder kommt dann die Theorie bei den Perpetual Traveler ins Spiel. Ja, ich bin einfach nirgendwo 6 Monate, dann werde ich nicht persönlich steuerpflichtig, dann kann ich auch keine Betriebsstätte begründen, dass mein Unternehmen auch nicht steuerpflichtig.
Richtig, genau. So, warum funktioniert es jetzt nicht?
Und der Gag ist, es kann gut sein, dass das für Österreicher und Schweizer funktioniert, aber nicht für deutsche Staatsangehörige. Weil der deutsche Staat hat eben, und da hatte ich jetzt heute schon 1-2 Mal von gesprochen, dieses wunderbare, ultrasperrige, höchst komplexe Konstrukt der sogenannten erweitert beschränkten Steuerpflicht erfunden. Das bedeutet, die beschränkte Steuerpflicht, die wir weltweit mehr oder weniger harmonisiert umgesetzt haben, hat nur der deutsche Gesetzgeber nochmal um bestimmte Tatbestandsmerkmale oder Rechtsfolgen besser erweitert, wo er zum Beispiel sagt, und da ist, deswegen würde ich jetzt auch nicht mehr tiefer eingesteigen, weil da ist ganz viel Detailfragen und auch ganz viel unklar. Aber steht sinngemäß im Gesetz, wenn du, lieber Florian, der du Deutscher bist, 5 von 10 Jahren in Deutschland steuerpflichtig warst, als natürliche Person ausgewandert bist, mir nicht nachweisen kannst, dass dein Unternehmen im Ausland eine Betriebsstätte im Ausland hast, dann fingieren wir eine in Deutschland und besteuern deine US-LLC vollständig in Deutschland, begrenzt auf 10 Jahre. Nach 10 Jahren wärst du raus. Und deswegen...
10 Jahre nach Auswanderung? Oder
10 Jahre nach Auswanderung.
Okay.
Und deswegen ist eben für meine absolute Empfehlung für Unternehmer, einen steuerlichen Wohnsitz im Ausland zu begründen. Das war ja Punkt 1, den wir beherzigen wollen, wenn wir uns überlegen, was machen wir da im Ausland? Weil wir dann Punkt 2... über diesen steuerlichen Wohnsitz im Ausland und jetzt zum Beispiel, ich lebe einfach in Zypern, im besten Fall mehr als 183 Tage, muss aber eigentlich auch nicht sein, 60 Tage reichen ja aus, aber ich habe ja meinen Wohnsitz da und bin aber auch Director meiner Firma, die auch in Zypern ist, dann sollte diese Zypern Limited bei mir am Wohnsitz einen Ort der Geschäftsleitung haben, eine Betriebsstätte haben. Und damit bin ich aus dieser Regelung raus.
Ja.
Und um jetzt als letzten Satz auf die Perpetual Traveler nochmal zu schauen, in der Regel haben die das nirgendwo, diesen Nachweis, diesen steuerlichen Wohnsitz. Und damit können die auch nirgendwo sagen, dass es eine Betriebsstätte wäre und dann sind sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte und dann steht das erhebliche Risiko im Raum, dass der deutsche Gesetzgeber sagt, okay, dann besteuern wir es noch voll.
Und dann erhebliches Risiko, Beweislastumkehr und dann nicht die müssen beweisen, dass du das falsch gemacht hast, sondern also nicht das Finanzamt, sondern du musst dem Finanzamt beweisen, dass du es richtig gemacht hast. Ja. Und das wird dann schwierig, wenn du Perpetual Traveler bist.
Genau. Und deswegen empfehle ich immer, also Punkt 2, Sorge eine Betriebsstätte für dein Auslandsunternehmen im Ausland. Und der einfachste Case ist, und das wäre auch immer meine Empfehlung, ich wandere in ein Land ein und gründe dort auch mein Unternehmen. Und dann kann ich es mit relativ schlankem Setup so haben, dass ich persönlich dort steuerpflichtig bin, mein ganzes Banking darüber laufen lasse. Kirsche auf der Torte ist das DBA, das mich vor Deutschland schützt. Plus, ich habe auch die Substanz, die Betriebsstätte für mein Unternehmen, das ist auch dort fest verwurzelt. In der Regel zahlst du halt dann auch Steuern und das ist fast überall so. Ich glaube, es gibt kein Setup, so wie ich es gerade skizziert habe, wo wir bei null Steuern wären, außer vielleicht so ein paar Exotenländer, Steueroasen und so weiter, aber so die Standard-Setups. Weil selbst in Dubai kannst du es genauso machen. Da musst du halt deine Wohnung haben, deine 90 Tage da sein, zahlst halt deine 9% Steuer ab einem sehr hohen Ceiling. Mhm. Und um hier dann auch nochmal den Loop zu schließen bei Betriebsstätte, weil ich ja gesagt habe, der ist nicht zwangsläufig an dir als Person geknüpft. Das kann auch anders gelöst werden. Weil so machen das Großkonzerne, so machen das Vermögende, so solltest du es auch machen, wenn du Deutschland verlässt mit deiner deutschen GmbH. Diese Betriebsstätte kann auch jemand anders begründen. Du kannst einfach hingehen und sagen, ich miete ein Büro an, da sitzen 2, 3 Leute, da sitzt einen, benenne ich als Geschäftsführer von meiner Firma. Das ist ja von vielen Unternehmern auch so ein bisschen das langfristige Ziel, dass sie eigentlich nur noch Shareholder sind, Unternehmer sind, Gesellschafter sind, aber nicht mehr operativ Geschäftsführer sind, sondern dass sie jemanden abgeben. Dann hast du das sauber, dann musst du das nicht selber machen. Das kannst du denen. Und dann ist halt die Frage, ab wann ist das aus deutscher Sicht safe? Und dann kommen zum Beispiel hier Panama Papers, haben viele ja auch mitbekommen. Da hast du halt irgendwo in Panama oder sonst wo eine Firma gegründet und dann war halt die Maria war deine Geschäftsführerin und die war aber Geschäftsführerin bei 1000 Unternehmen. Das ist ja keine, also wir reden dann in der Praxis von der faktischen, tatsächlichen Geschäftsführung und nicht auch von der formellen auf dem Papier. Und diese Frage, ab wann darf man in solchen Setups eine Betriebsstätte annehmen? Weil zum Beispiel mit Dubai, da kannst du dir auch für vernünftiges Geld, ist wahrscheinlich meines Wissens liegt es dann irgendwie so bei 20.000 im Jahr, ein Büro mieten, einen Geschäftsführer einstellen, stellen die auch Agenturen und so weiter, dann hast du da vermeintlich auf dem Papier Substanz. Muss dann, das ist, also jetzt wird es wieder kompliziert, also noch komplizierter, weil das hängt dann ein bisschen immer mit dem Land zusammen, wo du als Gesellschafter lebst. Wenn du in Deutschland als Gesellschafter lebst, funktioniert das nicht mit Dubai. Das erkennen die Deutschen nicht an. Mit anderen Ländern, die sind da, die nicht so ganz Korinthenkacker sind, kann das schon mal funktionieren. Es ist aber auch dann nicht rechtssicher. Also in Zypern gibt es zum Beispiel das Modell, dass man eine Seychellen-LLC nimmt, dort für, ich glaube, das ist super günstig, 2000 Euro im Jahr, ein Büro hat, einen Geschäftsführer hat, das ist halt irgendeine Anwaltskanzlei da unten, der macht natürlich eigentlich nichts, außer vielleicht ein bisschen Bankkonto öffnen. Und darunter hängst du deine US-LLC. Und dann ist die Annahme, dass die US-LLC auf den Seychellen die Betriebsstätte hat. Die Seychellen besteuern die US-LLC aber nicht. Du zahlst dann auf seine US-LLC in die Seychellen-LLC ein und die schüttet dann Dividenden nach Zypern aus. Zypern besteuert keine Dividenden. Das kann in der Praxis funktionieren. In der Theorie sollte es aber eigentlich nicht funktionieren, weil Zypern als OECD-Land die ganz normalen Regelungen hat, Place of Effective Management, Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung, wenn das der Gesellschaft in Zypern ausübt, sollte eigentlich diese ganze Struktur in Zypern eine Betriebsstätte begründen und ganz normal in Zypern Steuern zahlen. Deswegen empfehle ich es nicht. Ich weiß es aber, dass es es gibt. Ich kann Menschen darauf hinweisen, dass es sowas gibt. Immer mit dem Disclaimer. In der Praxis mag es funktionieren, in der Theorie aber eher nicht.
In der Praxis kannst du ja auch als Perpetual Traveler vielleicht Glück haben und keiner kommt auf dich, keiner verpfeift dich, keiner schwärzt dich an, was auch immer. Also es kann, andere Sachen können funktionieren, aber wenn du dir sicher sein willst, dann wanderst du nicht nur aus, sondern zwei Figuren ziehen um. Das bist du persönlich. Du ziehst um, du wanderst aus und du wanderst auch irgendwo offiziell wieder ein. Yes. Und deine Betriebsstätte genauso, die wandert aus und die wandert auch offiziell irgendwo wieder ein. Und dann bist du safe.
Dann bist du rechtssicher in meiner Welt. Und wenn du das nicht möchtest, dann kann ich auch einfach nur empfehlen, dann beschäftige dich wirklich mit dem. Dann musst du die erweitert beschränkte Steuerpflicht wirklich verstanden haben. Dann musst du deine Risiken, weil wie gesagt, bei der erweitert beschränkten Steuerpflicht und so weiter, ich möchte das jetzt zumindest zum heutigen Stand, was haben wir, Mai 2026, nicht als illegal und Steuerhinterziehung titulieren, weil es, erstmal ist es sehr abhängig vom Einzelfall, wenn der eine jetzt irgendwie 200 Tage auf Bali ist im Jahr, dann wäre das eigentlich schon wieder ausreichend, also in meinen Augen, in der Theorie ausreichend genug zu sagen, hey, dann bist du in Bali Und dann bist du eigentlich mit der US-LLC in Bali steuerpflichtig. Wenn du es dort nicht abführst, wenn du es dort nicht deklarierst, dann ist es eigentlich Steuerhinterziehung in Indonesien. Würden wir im Worst Case gegenüber den deutschen Finanzbehörden das durchkriegen, dass sie sagen, okay, ihr habt recht, eigentlich kriegen die Indonesier die Kohle und nicht wir, weiß ich nicht. Das ist dann immer so ein bisschen so ein Nachweisproblem. Mhm. Aber das ist natürlich ein anderer Fall als derjenige, der einmal im Monat das Land wechselt. Derjenige, der in Paraguay vielleicht irgendwie eine Wohnung und ein Büro anmietet, das kann vielleicht auch schon helfen, kann aber auch nicht helfen. Also deswegen, da gibt es viele Nuancen und vor allem die wichtigste Nuance ist, da gibt es zwei Passagen im Gesetz. Das sind einmal die Inlandsinteressen und einmal diese Definition einer Betriebsstätte, die in meinen Augen noch nicht höchstrichterlich entschieden sind. Dass wir einfach nicht sagen können, ist es jetzt wirklich illegal oder ist es legal? Da gibt es beide Fraktionen, da können wir gerne auch nochmal im Detail reingehen. Ja. Aber wenn du dem aus dem Weg gehen möchtest, dann such dir einfach ein schönes Land, wo du hingehst, wo du deine Base hast. Es ist ja auch wunderbar, immer wieder an so ein Land zurückzukommen. Du musst ja im Zweifelsfall 183 Tage vor Ort sein, aber in den meisten Ländern ist es nicht so. In den meisten Ländern reicht auch weniger Zeit. Also zum Beispiel Portugal wird es auch ausreichen. Und mit dem IFISI-Programm ist Portugal aktuell auch ganz spannend, dass du in Portugal einfach deine 90, 100, 120 Tage da bist, deine Wohnung hast, die musst du halt das ganze Jahr bezahlen, dass du dort unbeschränkt steuerpflichtig bist, auch wieder Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, auch was Feines.
Ja, das heißt, wenn du sicher sein willst, Unternehmen und du wandern aus und wieder ein, und du kannst ein bisschen in die Grauzone gehen, du kannst da ein bisschen, ich würde es jetzt mal zocken nennen, es ist nicht wirklich zu empfehlen und wenn du es machst, dann zumindest postest es vielleicht nicht auf Instagram, um nicht noch sozusagen die Geier anzulocken. So, ja. Aber genau, aber wenn du sicher sein willst, dann wanderst du und dein Unternehmen aus und wieder ein.
Genau, genau. Super. So kann man es wunderbar zusammenfassen.
Wunderbar. Danke dir. Und wenn du noch was richtig machen willst, nicht Grauzone, dann kannst du uns helfen, diesen Podcast größer zu machen und bekannter zu machen, indem du ein Like und ein Subscribe dalässt. Und das Zweite ist, wenn du noch Fragen hast, die wir noch nicht beantwortet haben, rund ums Thema Auswandern, dann komm in unsere WhatsApp-Community. Dort kannst du Fragen stellen, die wir in den nächsten Folgen einbauen werden.
Yes.
Mach's gut. Ciao.